Ja, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Und toll, ihr habt eine ganz tolle Band. Helge, und man merkt, dass da ein Stück weit auch deine Handschrift drin ist. Aber ein Stück weit, wir kennen uns ja nun schon einige Zeit und von daher muss ich sagen, echt klasse. Ja, wenn man so jedes halbe Jahr oder so mal herkommt, dann ist man ja völlig unbeleckt. Und ich habe mich gefragt, über was redest du? Ich hatte erst die Idee gehabt, über ein Thema zu sprechen, das heißt das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und dann habe ich mal angefangen und habe die erste Predigt vorbereitet und habe gemerkt, Mensch, da kann man ja ein Wochenseminar daraus machen, weil da so viele Dinge drin sind. Und mir ist aufgefallen, dass viele Strukturen, die wir haben in den Gemeinden, zwar ganz nett sind, aber irgendwie manchmal auch mit der Bibel nicht zusammenpassen. Das hat auch was damit zu tun, weil wir in einem Staat leben, wo viel gesetzmäßig reglementiert wird. Also habe ich das erstmal auf die Seite gelegt und habe gedacht, das kannst du immer noch machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir unheimlich oft und viel schuldig aneinander werden. Bedenken wir mal, seit 2 Jahren quälen wir uns jetzt schon mit Corona rum. Mal mehr, mal weniger, es gibt nur so ein Auf und Ab. Und als Corona anfing, da hielt die Nation zusammen, das war sagenhaft. Man hat vom Balkon trompetet, gesungen, gemacht, getan. Man war zusammengeschweißt. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir jetzt? Jetzt stehen wir da in Straßenkämpfen. Da wird montags demonstriert. Keiner weiß so richtig, warum, und alle machen mit. Man fragt sich, ey, was ist los mit der Gesellschaft? Und ihr Lieben, ich habe festgestellt, ich weiß zwar nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe festgestellt, dass das auch nicht vor Gemeinden Halt macht. Da entwickeln sich manchmal Dinge zu Grabenkämpfen. Man kann den Eindruck, oder man hat den Eindruck, als wenn die Menschen von Sinnen sind. Und dann geht das ja, Technik ist ja was Schönes, und dann geht es los hier mit wer Links verschickt über WhatsApp und weiß der Kuckuck woher. Und da werden Kommentare von Medizinern im Internet gezeigt, die angehimmelt werden, weil die da irgendwas von sich geben. Da werden einem die Haare grau. Also grauer als meine geht ja schon bald gar nicht mehr. Und dann kommt noch eine zweite Sache hinzu, dann gibt es fromme Schienen, da stehen Prediger auf, die machen über Corona 12 Endzeitreden. Da kann man den ganzen Tag nur Angst kriegen. Leute, da wird Angst geschürt, Unsicherheit verbreitet, es entsteht Hysterie. Und das ist manchmal erschreckend in den Gemeinden, was da losgeht. Und dass dadurch dann bei den Diskussionen auch Worte gesagt werden, die verletzen, weil man selber aufgebracht ist, das bleibt ja nicht aus. Und ich denke, so viel Vergebung, wie wir jetzt in den Gemeinden brauchen, glaube ich, ist schon lange nicht mehr gewesen. Also ich weiß, wo früher sich Gemeinden gespalten haben, aus der Geschichte, so im Dritten Reich und so, da gab es auch ganz viele böse Worte. Und dann war ja mal ein bisschen Frieden gewesen jetzt. Ja, und jetzt geht das wieder los. Natürlich hat das was mit der Endzeit zu tun. Natürlich warnt die Bibel davor, Vorsicht vor den falschen Propheten und was alles und Uneinigkeit und was nicht alles in die Gemeinden reinkommen kann. Also wir brauchen Vergebung. Und ihr Lieben, wenn wir uns Matthäus 5 angucken, wo wo Jesus die Seligpreisung aufführt. Und ich sage ganz einfach, wenn wir das halten würden, dann hätten wir schon fast den Himmel auf Erden. Aber dann lehrt uns Jesus in Kapitel 6, wie wir beten sollen. Da hat er seinen Jüngern vorgemacht und das ist eben auch für uns bestimmt. Und die fünfte Bitte, da geht es um das tägliche Brot. Und dann kommt die sechste Bitte. Wir brauchen das tägliche Brot, wir brauchen Vergebung. Wie das tägliche Brot. So wie der Körper nur gesund ist und bleiben kann, wenn er genug Nahrung hat, ist die Seele nur gesund, wenn sie Vergebung erfährt. Im Vater unser ist auch die Bitte um Vergebung der Schuld mit einem Und verbunden. Mit einem Und an die Bitte an das tägliche Brot. Lieben, Schuld belastet, Schuld zerstört Beziehungen zu Menschen und zu Gott. Und als Petrus ihn fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt hat? 7-mal. Und ich bin davon überzeugt, dass Petrus das ernst meinte und er schon sehr hoch gegriffen hat. Vielleicht dachte er, boah, jetzt bin ich aber überaus großherzig. Denn 7 ist nämlich eine heilige Zahl und meint schon etwas Vollkommenes zu sein. Und dann kommt Jesus und stimmt ihn noch nachdenklicher. Er sagt nicht 7-mal, sondern 77-mal sollst du vergeben. Das bedeutet im Hebräischen unendlich oft. Immer soll der Christ seinem Bruder, seiner Schwester, allen Mitmenschen verzeihen. Und dann kommt dieses große Paradebeispiel, was wir gerade gehört haben. Ein König entlässt einem Diener bedingungslos die astronomische Schuld von 10.000 Talenten. Ich habe da irgendwie mal recherchiert und habe festgestellt, na gut, das können so um die 20 Millionen Euro sein. Also ich möchte nicht der Bankangestellte sein, der diesem Menschen das Geld bewilligt hat. Der hat in Saus und Braus gelebt. Nur ist klar, irgendwann kommt die Bank und sagt, hör mal, lieber Freund, wie ist es denn jetzt hier, ne, mit Zurückzahlen? Konnte nicht. Er hätte seine Frau verkaufen müssen, seine Kinder verkaufen, alles, was er hat, alles weg. Und hätte mit seiner Schuld immer noch nicht bezahlt. Und Gott, der dieser König ist, hatte Mitleid mit ihm. Ich habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich gewesen? Bin ich der mit den 10 Talenten, beziehungsweise mit den 10 Dinaren, was ungefähr 35 Euro sind? Oder bin ich der diese 10.000 Talente hat? Und ich muss sagen, ich muss ja schon der sein, der die 10.000 Talente Schuld hat. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass Gott für 35 Denare oder für 100 Denare seinen Sohn geopfert hätte. Das hätte er auch so erledigt. Nein, die Schuld war so groß, dass sie gar nicht von uns hätte bezahlt werden können. Deswegen ist Gott auf die Welt gekommen. Deswegen hat er seinen Sohn geopfert. Es ist also offensichtlich, dass der König natürlich Gott ist. Und der bereit ist, den Menschen die Schuld grenzenlos zu vergeben. Auch wenn sie noch so gewaltig groß ist, Die Angabe von 10.000 Talenten drückt das aus. Und wie kann jetzt nun ein Mensch, das ist nun der springende Punkt, der so großzügig die Vergebungsbereitschaft Gottes erfahren hat, kleinlich sein im Umgang mit seinem Nächsten? Die Frage ist, darf er da engherzig und hart sein, wenn es um Vergebung geht? Wisst ihr, im tiefsten Grund, warum wir unseren Menschen, an denen wir schuldig oder die an uns schuldig geworden sind, grenzenlos oft vergeben müssen, ist die Erfahrung, Gott vergibt uns grenzenlos, und zwar aus Liebe. Wobei das, was wir Menschen einander zu vergeben haben, eigentlich lächerlich klein ist im Vergleich zu dem, was Gott vergibt. 100.000 Talente zu 100 Denare. Soweit die einleuchtende Theorie. Jetzt wollen wir mal zur Praxis kommen. Die Praxis sieht nun bei uns aber jetzt ganz anders aus. Die Frage ist, warum tun wir uns eigentlich so schwer, unter Verletzungen, Beleidigungen, Kränkungen, auch wenn sie noch so alt sind, einen Schlussstrich zu ziehen? Warum halten wir immer noch Fehler von früher vor, Dinge, die bereits vielleicht vergeben, vergessen sind, vielleicht, dass der andere nicht vergisst, dass ich ihm oder ihr vergeben habe? Was einmal irgendwo harmonisch begann, kann hier vermutlich auch manchmal zu einer kriegerischen Handlung kommen. Es ist wohl manchmal so, dass wir den anderen klein halten wollen oder dass er klein gehalten werden soll, indem wir ihn immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontieren und ihm die Fehler vorhalten. Und wisst ihr, was das ist? Dadurch habe ich einen Menschen in der Hand. Ich habe Macht über ihn. So der unwiderstehliche Drang in uns, Macht auszuüben, kann es deinen Menschen also schwer machen, wirklich zu vergeben, nichts mehr nachzutragen. Was könnte da noch sein? Zum Beispiel Rechthaberei. Rechthaberei steht der Versöhnung im Weg, weil sie uns einredet, Unrecht bleibt Unrecht. Sie redet uns ein, du darfst nicht vergeben, ohne eine rechtliche Sühnenleistung zu fordern. Und wenn beide Seiten so denken, muss man sich mal überlegen, ich habe Recht und der andere muss den ersten Schritt tun. Dann wird es nie weitergehen und im Laufe der Jahre verhärtet sich eine solche Einstellung und irgendwann führt kein Weg mehr zueinander. Ihr Lieben, und dann ist die Verbitterung im Herzen, die nimmt immer mehr zu und die Freude nimmt immer mehr ab. Wisst ihr, wo sowas passiert? In Gemeinden, wenn es darum geht, um die Erkenntnis in der Schrift. Ich habe Recht und der andere liegt total falsch. Ich denke, man muss auch mal irgendwann etwas stehen lassen. Solange es nicht um heilsrelevante Tatsachen geht. Und das ist auch so, mit den Impfgegnern und die, die fürs Impfen sind. Warum lässt man nicht einfach mal die Meinung des anderen stehen? Warum pocht man so fürchterlich darauf? Und es gibt noch mehr. Ne? Da gehen die Veganer auf die Fleischesser los und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die da mitspielen. Dann gibt es noch einen Punkt, warum nicht vergeben wird. Das ist der Stolz, der uns ins Ohr flüstert. Junge, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn du ihm oder ihr vergibst. Die anderen werden sagen, ich bin ein Weichei, ein Softie. Und bekanntlich ist ja in dieser Welt Folgendes zu sehen: Stärke, Härte, Durchsetzungsvermögen. Und dann gibt es noch eine Sache, manchmal ist es ja auch Rachsucht, ne, so richtig dem anderen einen reinzuwürgen. Ihr Lieben, da hören wir die teuflische Stimme in uns: Vergeltung muss sein. Er oder sie soll das angetane Unrecht lange spüren und büßen müssen. Das sind so ein paar Punkte, warum das einfach nicht so richtig klappt. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Und wenn ich Bockmist gebaut habe und um Vergebung bitte und der andere hat mir vergeben, dann kann es sein, dass ich sage, ist ja alles ganz schön gut, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Und das ist eine ganz fiese Sache, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann. Und ich habe da eine Zeit lang auch darunter gelitten. Und ich habe aufgrund dann aber gemerkt, die Bibel spricht nie über die Idee, sich selbst zu vergeben. Sie sagt, wir sollen anderen vergeben, wenn sie etwas gegen uns getan haben und Vergebung suchen. Wenn wir, basierend darauf, dass Christus bereits für unsere Sünden bezahlt hat und dass wir an ihn als Erlöser glauben und um Gottes Vergebung bitten, vergibt uns Gott. Ganz einfach so. Was haben wir in der Sonntagsschule gelernt? 1. Johannes 1, Vers 9. Wie war das? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So einfach ist das. Allerdings können wir uns, obwohl wir von der Knechtschaft der Sünde, wie es in Römer 6 bis 8 zu lesen ist, befreit sind, trotzdem darin suhlen und so verhalten, als ob wir nicht davon befreit wären. Ebenso können wir bei Schuldgefühlen die Tatsache akzeptieren, dass uns in Christus vergeben wurde, aber wir können der Lüge des Teufels glauben, dass wir immer noch schuldig sind und uns deswegen auch schuldig fühlen. Man muss sich mal vorstellen, welche Hirnrissigkeit. Jesus will uns die Sünde abnehmen wie einen schweren Rucksack. Und was machen wir? Wir halten diesen blöden Sack fest. Und zwar krampfhaft. Die Bibel sagt, dass als Gott uns vergeben hat, er unsere Sünden nimmermehr gedenken will. Jeremia 31, Vers 34 steht es ganz klar. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das heißt, dass der allwissende Gott vergisst, weil er uns vergibt. Er vergisst unsere Sünden nicht, aber er entscheidet sich vielmehr dafür, unsere Sünden nicht mehr auf den Tisch zu bringen, und zwar gegenüber sich selbst noch anderen. Wenn uns also unsere früheren Sünden einfallen, können wir entscheiden, ob wir darüber sinnieren, und zwar mit dem daraus ergebenden Schuldgefühlen, oder wir können uns dafür entscheiden, unseren Geist mit Gedanken an den ehrfurchtgebietenden Gott zu füllen, der uns vergeben hat, und ihm dafür zu danken und ihn zu preisen. Paulus schreibt an die Philipper weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Also wir brauchen uns nicht mehr unter unseren Sünden zu knechten. Wenn man sich an die Sünden erinnert, ist es nur dann zum Vorteil, wenn es uns an das Ausmaß von Gottes Vergebung erinnert und es uns leichter macht, anderen zu vergeben. Und wenn ich vielleicht damit anderen helfen kann, die vielleicht in der gleichen Situation sind. Es ist natürlich unheimlich schwer, jemanden um Vergebung zu bitten. Und ich denke da an 2, 3 bewegende Weltbilder. Da gibt es 2 Politiker, die an dem Weltgeschehen im Zweiten Weltkrieg keine Schuld hatten, weil sie selbst verfolgt wurden und dennoch um Vergebung baten. Was sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 9? Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Erste Person. Am 14. September 1958, ist schon eine ganze Zeit her, trafen sich General de Gaulle und Adenauer zum ersten Mal in Frankreich. Und dieses Treffen dauerte 2 Tage. Und wurde dabei zum Grundstein zur deutsch-französischen Freundschaft. Das Tolle ist, seitdem ist in Europa Frieden. Überlegen wir mal, wir haben 80 Jahre Frieden ungefähr. Wollen wir beten und hoffen, dass es so weitergeht? Denn wenn man das Zeitgeschehen jetzt sieht, könnte man mit der Angst zu tun kriegen. Die beiden haben sich also getroffen und ich bin davon überzeugt, dass dieser olle Bollerkopf von Adenauer, den sein Geschwätz von gestern nicht mehr interessierte, de Gaulle vielleicht unter 4 Augen um Vergebung für das deutsche Volk gebeten hat. Und die beiden sind wirklich Freunde geworden, das muss man wirklich sagen. Die zweite Sache. Willy Brandt. Am 7. Dezember 1970. Er geht zum Ehrenmal für die Helden des Ghettos in Polen. Und es konnte zu dem Zeitpunkt nicht schlimmer sein, das graue, das frostige Wetter. Und das passte zu dieser Stimmung. Und er war umgeben von Politikern, Journalisten und Fotografen. Und dann näherte sich Brandt an diesem Tag dem Mahnmal in der Mitte von Warschau. Dann ging er hin und zieht eine Schleife an den Kranz mit weißen Nelken geschmückt, geht einige Schritte zurück und Brandt konnte so eine versteinerte Miene machen und er fixiert den Kranz und dann geschah es. Brandt, 57 Jahre alt, so als erster SPD-Kanzler der Bundesrepublik, fällt auf die Knie. Ihr Lieben, und das passierte so unvermittelt, wirkte so echt und ehrlich berührt, dass die Menschen schlagartig verstummten und einzig die im Sekundentakt blickenden Auslöser der Kamera die Stille durchbrachen. So rund 30 Sekunden harrte Brand kniend aus. Eine Zeit, die aufgrund dieser ungeheuren Demut der Geste wie eine Ewigkeit erschien. Als sich der Kanzler dann erhebt, hat er Geschichte geschrieben. Er hat für jemanden, für das deutsche Volk, um Vergebung gebeten für die Dinge, die im Dritten Reich passiert sind. Eine Sache, die mich sehr bewegt hat, war letztes Jahr. Yom Kippur. Das ist der Tag der Sühne in Israel, der Versöhnungstag. Schade, dass wir sowas nicht haben. Wir haben zwar Buß- und Bettag, aber den haben sie ja schon abgeschafft. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Yom Kippur, das ist alles weg. Da wird Internet abgeschaltet, da wird Radio abgeschaltet. Die Leute besinnen sich auf den Tag der Sühne. Und da gibt es ein Bild, da stehen an dem Mahnmal, ich glaube in Tel Aviv ist es, für die Judenverfolgung, für den Holocaust, stehen zwei Generäle, ein Israeli und ein Deutscher, Luftwaffengeneräle, die ein Manöver geflogen haben. Und die standen da vor dem Mahn, Schulter an Schulter, und haben, ja, ich denke mal, um Vergebung gebeten, so nach dem Motto, das darf nie wieder passieren. Dieses Bild hat mich stark berührt. Und da muss ich sagen, große Männer, die hatten Mut, in die Öffentlichkeit zu gehen und um Entschuldigung zu beten. Aber kommen wir wieder zu uns. Jetzt haben wir die gesehen. Man kann nicht alles einfach vergeben und dem anderen die Schuld nachsehen. Aber man kann Menschen an sich trotzdem noch als von Gott geliebten Menschen sehen. Man kann das, was als Schuld zwischen mir und einem anderen Menschen steht, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und zwar aus dem Blickwinkel der Barmherzigkeit. Und ich weiß, dass es in manchen Gemeinden an Barmherzigkeit scheitert. Ich wünsche uns, dass wir Barmherzigkeit walten lassen. Das Große und der barmherzige Gott entsprechende Ziel des Vergebens ist doch Versöhnung. Das, was auch Gott uns angedeihen lässt, wenn er sich mit uns trotz all unseren Fehlern mit Jesus Christus versöhnt hat. Und es gibt auch in unserem Bereich und in unserem persönlichen Bereich viele Dinge, die uns mit anderen Menschen versöhnen können, wo Vergebung tatsächlich einen Neuanfang ermöglicht, wo Fehler nachgesehen und vergeben werden. Dann heißt Vergebung, dem anderen seine Schuld tatsächlich nicht mehr für die Zukunft anzurechnen, dem anderen eine neue Chance geben. Ihr Lieben, nach einem Streit, in dem böse Worte gefallen sind, nach einem Fehltritt, der zunächst einen Mangel des Vertrauens hervorruft, wir selbst wissen wohl am besten, was es in unserem Leben so alles gibt, wo wir Menschen oder wo wir von Menschen getrennt sind, denen wir nicht vergeben konnten oder die uns nicht vergeben haben. Und jetzt kommt etwas, denke ich, was wir uns einhämmern müssen. Nicht vergeben macht krank. Und zwar den, dem nicht vergeben wird und den, der nicht vergeben kann. Dem, der nicht vergeben wird, ist und bleibt ausgeschlossen. Der bleibt außerhalb der Gemeinschaft. wird, auch wenn er seine Sünden oder wenn er seiner Sünde bewusst ist, immer wieder auf sie gestoßen. Er ist unmächtig, sich aus seiner Schuld zu befreien. Das passiert, wenn keine Vergebung geschieht. Und jetzt kommt die andere Seite. Denn auch der, der nicht vergibt, wird krank. Ihr Lieben, Hass und Wut und Zorn auf den anderen zerfressen sein Herz, stehen in seinem Leben, in allem, was er in Zukunft tut oder erlebt, zwischen ihm und dem anderen Menschen und zwischen ihm und Gott. Wir sind manchmal dann wie eine Brille, die man nicht absetzen kann und die manches verfinstert, was uns begegnet. Wenn Vergeben nicht versöhnen heißt, heißt es aber zumindest nicht mehr vergelten wollen. Einen Neuanfang vielleicht auf einer anderen Ebene zu ermöglichen. Vielleicht durch eine Trennung, aber bitte nicht in Wut und Zorn. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum? Damit wir gesund sind, damit unsere Seele Frieden findet, damit auch der andere gesund werden kann, damit er auch Frieden finden kann. Und ihr Lieben, dabei muss man manchmal Schritte von sich gehen und von seinen eigenen Gefühlen mal weggehen. Anders ist ein Wechsel in die Perspektive der Barmherzigkeit manchmal nicht möglich und da muss man sich auch manchmal wirklich einen Ruck geben. Es ist eine Willensentscheidung. Und so kann man ein Stück des göttlichen Friedens in der Welt sichtbar werden lassen. So kann man Frieden in der Gemeinde schaffen. So kann man ein bisschen etwas von dem Hass der Welt überwinden, vom Klimawandel, Corona, Hass im Netz. Ihr Lieben, so kann man ein Stück mehr Liebe leben. Und das wünsche ich euch für das Jahr, was noch nicht alt ist, 2022. Amen.